Also ich freue mich auch auf euch alle. Ich sage jetzt hier mal offiziell euch und ihr und du, weil dieses Thema mich seit vielen Jahren beschäftigt, nicht nur theologisch, philosophisch, soziologisch, sondern ganz persönlich. Das zeigt sich daran, dass ich aus einem hochtourigen Tag komme, dass ich zum Zürcher HB sprinten musste, um rechtzeitig den Zug hierher zu bekommen. Und dann sitzt man da und denkt, jo, jetzt will man genau zu dieser Beschleunigung des Lebens etwas sagen und steckt mittendrin. Ich halte jede Wette, dass ich für das viele, was ich zu sagen habe, viel zu wenig Zeit haben werde heute Abend. Ich freue mich einfach, dass ihr euch Zeit genommen habt und dass wir zusammen sind. Wenn ihr Lust habt, machen wir das miteinander. Ich habe keine Zeit, ein Lebensgefühl. Der zweite Abschnitt, wie die Zeit zu unserer Feindin wurde. Dann bin ich gespannt, was wir gemeinsam an zeitfeindlichen Redewendungen zusammentragen wollen, hier im Plenum in der Gruppe. Und dann zum Schluss, vielleicht klingt das ein bisschen hochgestochen, eine kleine Spiritualität der Zeit. Das sind so Impulse, ich habe da einen Haufen mitgebracht. Wird auch ein bisschen lockerer am Schluss, können wir am Ende dieses Tages, glaube ich, alle gebrauchen. Es gibt viel Analyse und weil es viel Analyse gibt, lese ich euch jetzt einen Text vor, den habe ich vor einigen Jahren mal ganz für mich persönlich geschrieben. Ich wollte mein Leben vorantreiben, aber es fühlt sich an, als ob mich das Leben vor sich hertreibt. Wie wurde aus der Freiheit zu wählen die lähmende Pflicht, alles wählen zu müssen? Ich wollte doch alle möglichen Erlebnisse in mein Leben passen, aber jetzt habe ich Angst, womöglich das Leben zu verpassen. Wie wurde aus der Freiheit, selber an Gott glauben zu dürfen, der Zwang, Gott meines eigenen Lebens sein zu müssen. Ich wollte es zu etwas bringen, aber jetzt muss ich alles daran messen, ob es mir was bringt. Warum bin ich so kontaktreich und manchmal so beziehungsarm? Warum habe ich 2000 Bilder vom letzten Urlaub auf der Festplatte, aber nicht ein einziges hat sich in meine Seele eingebrannt? Wie kommt es, dass ich navigationssicher durch die Welt fahre, aber nie auf der Erde ankomme? Ich wollte doch zu mir selbst finden, aber es fühlt sich so an, als dürfte ich nie der sein, der ich bin. Als müsste ich gestern schon der gewesen sein, der ich morgen sein könnte. Wie wurde aus dem Schöpfer seiner selbst ein erschöpftes Selbst? Ich dachte, ich zünde den Nachbrenner. Dabei habe ich mit dem Ausbrennen gezündelt. Ich wollte doch auf die Leiter, die nach oben geht, die Schiene in die Zukunft. Aber es fühlt sich an, als hätte einer die beiden Enden meiner Leiter genommen, zusammengebogen und ein Hamsterrad draus gemacht. Dieser Text ist schon ein paar wenige Jahre alt und ich dachte, das Thema wird vielleicht abebben. Aber ich habe den Eindruck, diese Zeitnot und die Beschleunigung unseres Lebens hört nicht auf. Auch wenn wir ganz viel darüber reden, über Entschleunigen und all die Strategien, die wir da haben, es ist nach wie vor ein hochaktuelles Thema. Ich habe keine Zeit, das ist ein kollektives Lebensgefühl. Sie sehen dort Hartmut Rosa, einen Soziologen, den ich sehr schätze. Ich habe auch ein paar Bücher mitgebracht, die könnt ihr euch gerne angucken. Ich finde das immer viel besser, wenn man da was hat zum Berühren und zum Blättern und mal gucken, wie das aussieht. Und ich möchte jetzt mich anlehnen an die Art und Weise, wie Hartmut Rosa erklärt, dass wir immer weniger Zeit haben. Von welcher Zeit reden wir hier eigentlich? Wir reden von der Zeit, wie wir sie erleben. Das bedeutet, ich rede jetzt nicht naturwissenschaftlich von der Zeit, ich rede auch nicht philosophisch von der Zeit, sondern ich rede von der Art und Weise, wie wir die Zeit erleben. Und wenn wir unser Erlebnis von Zeit, wenn wir das reflektieren, dann machen wir mit der Zeit eine Erfahrung. Ich mache das an einem Beispiel deutlich. Viele Menschen, viele ältere Menschen sagen am Ende eines Jahres, meine Güte, jetzt ist das Jahr schon wieder rum. So schnell. Die Zeit vergeht immer schneller. Und natürlich vergeht die Zeit nicht schneller. Es waren 24 Stunden, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Die Jahre sind immer exakt gleich lang. Über diese Zeit rede ich nicht. Ich rede eben über die erlebte Zeit. Die wird ja immer kürzer. Übrigens, die Erklärung ist ganz einfach. Wenn du 5 Jahre alt bist und schaust zurück auf dein 6. Lebensjahr, dann ist das 1/6. Boah, das ist mega lang, oder? Wenn du aber 80 Jahre alt bist und schaust zurück auf dein 81. Lebensjahr, ist ja völlig klar, dass in deiner Empfindung das Jahr unfassbar kurz und schnell vorübergegangen ist, weil du vergleichst und reflektierst es ja auf dem Hintergrund von 80 Jahren, von einer riesen langen Zeit. Und das eine Jahr, was jetzt noch dazu kommt, ja, das ist ja vorbei, wie im Flug ist es vergangen. Also, darüber möchte ich sprechen mit euch, über dieses Zeitempfinden. Und ich lehne mich jetzt an das, was Hartmut Rosa in seinem Buch Beschleunigung und Entfremdung als Beschleunigungszirkel ausgedrückt hat. Er unterscheidet 3 Arten von Beschleunigung und über diesen Beschleunigungszirkel kommen wir auf eine Antwort näher auf die Frage, woher kommt das Gefühl, dass wir alle so gestresst sind, dass es zu viel ist, dass wir für das, was wir wollen oder machen oder müssen, viel zu wenig Zeit haben. Woher kommt das? Es kommt durch diesen Beschleunigungszirkel, technische Beschleunigung, die Beschleunigung des sozialen Wandels und die Beschleunigung unseres eigenen Lebenstempos. Worum geht es da? Als erstes mal technische Beschleunigung. Mit technischer Beschleunigung meinen wir die Technik und die Technologien, mit denen wir die Geschwindigkeit steigern. Wir steigern die Geschwindigkeit, mit der wir Güter produzieren, mit der wir miteinander kommunizieren und auch die Geschwindigkeit, mit der wir Daten prozessieren und verarbeiten, vor allem auch mit der wir Güter transportieren oder auch Menschen transportieren. Das heißt, wir haben Beschleunigungen auch, wenn man sich das mal anschaut, in der Verwaltung oder in Organisationen. Du kannst heute deine Versicherung ändern oder bestellen oder erneuern. Das sind ein paar Klicks und ein paar Formulare, da ist das vorbei. Wir fliegen heute von Zürich nach Los Angeles, also wie nichts, das ist immens beschleunigt worden, diese Abläufe. Eine der Folgen ist, dass der Raum der Welt sich wie zusammenzieht. Wir haben das vielleicht in der Corona-Krise erlebt, wo wir durch die digitale Technik miteinander kommuniziert haben und es war völlig Latte, wo du warst. Ob du in deinem Büro warst, ob du im Bett warst, ob du auf der Toilette sitzt, keine Ahnung, was du gemacht hast. Wenn du es geschickt genug gemacht hast, war der Raum, wo du bist und auch der räumliche Abstand, der war völlig, völlig egal. Ne? Oder wir sagen so oft, die Welt ist ein Dorf. Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass wir mit hoher Geschwindigkeit die unterschiedlichen Orte dieser Welt aufsuchen und besuchen können. Also das ist zunächst einmal die technische Beschleunigung unseres Lebens. Die Beschleunigung des sozialen Wandels, ja, wird es jetzt schon interessanter. Es geht darum, dass sich die Veränderungen, die wir alle kennen, dass die sich immer schneller vollziehen. Also, was verändert sich immer schneller? Unsere Einstellungen, unsere Werte, unsere Lebensstile, die Moden, die Beziehungen, die Verpflichtungen, das Wissen, was wir haben von der Welt, die Sprache ändert sich immer schneller, Praxisformen, Gewohnheiten. Also zum Beispiel, wenn du mal überlegst, wie oft du von unterschiedlichen Menschen schon eine neue Telefonnummer dir notieren musstest. Es gab mal Zeiten, da hatte meine Mama die wichtigsten Telefonnummern alle im Kopf. Heute sind wir in einer Zeit, da haben wir ständig neue Handyverträge und das ändert sich sehr schnell. Das ist jetzt ein banales Beispiel, ne? Aber für die Art und Weise, wie wir miteinander unterwegs sind, das ändert sich total schnell. Nachrichten, die heute Vormittag noch aktuell sind, sind heute Nachmittag schon kalter Kaffee. Wir haben es eben gehört, die Angst, dass sich mal wieder unsere Versicherungsprämien, die Krankenversicherungsprämie erhöht. Ne? Also ständig wandelt sich das, ständig ändert sich das. Auch Beziehungen sind davon betroffen. Wir haben mittlerweile ganz unterschiedliche, auch sehr schnell wechselnde Beziehungsformate, sodass man manchmal geradezu aufpassen muss und man trifft sich nach ein paar Jahren wieder und man kann sich überhaupt gar nicht sicher sein, ob jetzt die Verwandten oder Freunde immer noch in ihrer Familie sind oder immer noch ihren Beruf haben. Also all das wird immer schneller und das bedeutet, dass die Gegenwart schrumpft. Und zwar, wenn wir einfach mal sagen, Vergangenheit ist das, was nicht mehr gilt. Und die Gegenwart ist das, was jetzt gilt. Und die Zukunft ist das, was noch nicht gilt. Und die Gegenwart, das, was jetzt gültig ist, da steht eine Post im Dorf und da kann ich hingehen und da sitzt jemand. Da kann ich mit der Hand Formulare ausfüllen, da kann ich Pakete, nee, das ist nicht mehr gültig. Da steht jetzt irgendeine Maschine, wo du das machst. Und vielleicht dauert es gar nicht mehr lange, dann ist die auch nicht mehr gültig. Da steht dann da machen wir das alles irgendwie nochmal völlig anders, weil wir überhaupt gar keine Pakete und Post mehr verschicken oder wie auch immer. Ne? Also das, was gültig ist, das, was verlässlich ist, da, wo du sagst, das ist jetzt erstmal so, das ändert sich. Ne? Also, was ist die Farbe der Saison, was ist eine coole Mode? Jo, kannst dich nicht drauf verlassen, was da jetzt gerade gültig ist. Das ist die Beschleunigung des sozialen Wandels. Und als letztes haben wir die Beschleunigung unseres Lebenstempos. Und hier wird es jetzt interessant für uns selbst, weil hier müssen wir von einer epidemischen Zeitknappheit sprechen. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir eine Neigung haben, dass wir mehr Handlungen oder mehr Erlebnisse in die uns zur Verfügung stehende Zeit hineinpacken. Ich mache da jetzt mal ein Beispiel. Also stellt euch vor, jetzt mal so theoretisch, die Deutschen kriegen das irgendwann mal hin, dass sie ihre Bahn wieder in Ordnung haben und in einigen Jahren könnten wir von Zürich nach Hamburg mit einer schnellen Bahn fahren und die Zeit, zwischen Zürich und Hamburg würde sich um 3 Stunden verkürzen. Was passiert jetzt? Durch diese technische Beschleunigung wird sich auch der soziale Wandel beschleunigen. Alle Menschen, die zwischen Zürich und Hamburg jetzt reisen, machen diese Beschleunigung mit und bewegen sich schneller durch die Schweiz und durch Deutschland. Die Anschlusstermine in Hamburg beschleunigen sich jetzt auch. Niemand kommt auf die Idee und sagt, cool, ich habe durch die technische Beschleunigung 3 Stunden Zeit gewonnen. Oh meine Güte, was mache ich denn damit? Och, ich setze mich mal an die Alster. Och, ich trinke noch einen Cappuccino. Och, ich setze mich da einfach hin mit meiner Freundin und dann gucken wir mal, was wir machen. Nein, sondern dein Arbeitgeber in Hamburg weiß ja auch, dass du 3 Stunden weniger hast. Deswegen setzt dir ja jetzt die nächste Sitzung eben 3 Stunden früher an. Spürt ihr was? Wir werden alle mit hineingezogen in einen Sog. Was bedeutet das für einen Tag? Wenn wir jetzt noch das Flugzeug nehmen, wird es noch krasser. Du kannst am Morgen nach Hamburg fliegen und du kannst dann dort eine Sitzung haben, erledigst noch Geschäfte, fliegst wieder zurück. Hier in Zürich triffst du dich dann am späten Nachmittag zu einem guten Kaffee mit einem Freund, kehrst dann nochmal in dein Büro zurück und am Abend bist du noch an irgendeiner Museumsausstellung und dann triffst du dich mit deinem Freund oder mit deiner Freundin noch für einen Drink und lässt den Tag so ausklingen. Also wenn ihr die Verdichtung der Zeit, der Handlungsepisoden, der Erlebnisepisoden, wenn ihr euch das mal anschaut, was da jetzt geschieht, ja, das ist immens. Wenn man das mal vergleicht mit vor 100, 150, 50 oder nur schon vor 20 Jahren. Es ist unfassbar, wie beschleunigt das Ganze ist. Und jetzt ist das noch relativ harmlos. Es ist ja tatsächlich heute so, meine Studenten sitzen in der Vorlesung. Sie quatschen miteinander. Sie schauen auf ihrem Laptop, schauen sie noch eine Netflix-Serie nebenher. Sie korrespondieren übers Handy mit jemandem, der sagt, die Vorlesung ist mal wieder stinklangweilig. Sie haben das E-Mail-Programm noch geöffnet und auf Zalando bestellen sie noch irgendwie was sie unbedingt haben wollen. Das sind jetzt 5, 6 Erlebnisepisoden oder Handlungsepisoden und zwar die geschehen jetzt in diesem Moment. Also ihr spürt, wir haben eine Verdichtung von Handlungen und Erlebnissen, wir haben eine Gleichzeitigkeit, die uns heute möglich ist und wir haben natürlich das weltbekannte Multitasking und dadurch neigen wir dazu, in einer spätmodernen Gesellschaft wie der unseren, wir verringern die Lehrzeiten, wir verringern auch die Pausen, weil in der Pause guckst du eben auch wieder auf dein Handy, in der Pause machst du auch eben keine Pause, sondern da laufen noch weitere Dinge. Und jetzt fangen wir wieder von vorne an, wenn wir dann merken, ach du liebes bisschen, ich hätte eigentlich 3 Stunden Zeit gehabt, aber die werden jetzt aufgefressen. Ich fülle diese 3 Stunden immer mehr und jetzt kommen wir wieder an den Punkt und sagen, oh meine Güte, ich kriege das alles gar nicht mehr geregelt und jetzt kommt ein neues Computerprogramm, jetzt kommt ein neues Handy, jetzt wird die Kommunikationstechnik noch schneller und jetzt greifen wir wieder zu der nächsten technischen Beschleunigung, weil die hilft uns ja, diesen rasanten Speed des Lebens wieder besser in den Griff zu bekommen. Und dann geht die ganze Spirale wieder von vorne los. Das ist das Paradox, ihr Lieben. Wir müssten eigentlich die Gesellschaft sein, die am meisten Zeit hat. Weil wir eben durch unsere Technologien, durch die Verbesserungen, das sind ja wirklich Verbesserungen, Es ist ja wirklich gut, dass wir vieles heute schneller, effizienter, speditiver und sehr zuverlässig machen können. Das ist ja fantastisch. Und es ist auch toll, dass wir da Zeit sparen. Aber wie kommt es jetzt ganz genau dazu, dass wir eben keine Zeit sparen, so wie ich das gerade beschrieben habe? Hartmut Rosa erklärt dieses Paradox mit zwei Motoren, die unsere Gesellschaft, die diesen Beschleunigungsprozess antreiben. Und der eine Motor ist ein kultureller Motor, den schauen wir uns jetzt an, und der zweite ist ein sozialer Motor. Der kulturelle Motor. Wenn die Glücksforschung heute Menschen unserer Gesellschaft fragt, was macht dich glücklich, bist du glücklich? Da hat man herausgefunden, dass ganz viele Menschen dazu neigen und antworten mit dem Hinweis auf ihre Lebensressourcen. Lebensressourcen sind deine Gesundheit, Geld, Wohlstand, Besitz, die Wohnung, also das Heim, die Schönheit, die Fitness, die Anerkennung, die du bekommst, der Status, den du in der Gesellschaft hast, deine Weltreichweite, also kannst du auch, hast du die Möglichkeit eben zu reisen, bist du verbunden, bist du online, bist du da unterwegs. Demokratie ist eine Ressource, ein gutes Netzwerk zu haben und. Das alles sind Ressourcen. Und diese Ressourcen, so sagen wir, sind doch die Grundlage dafür, dass ich ein schönes, erfülltes, ein glückliches Leben habe. Wenn ich diese Ressourcen nicht habe, wie will ich dann überhaupt leben und glücklich sein? Also, wir reden von einer Ressourcenausstattung. Aber Hartmut Rosa sagt, und er weist das in seinen vielen Studien und Büchern wunderbar nach, wir haben nicht nur eine Ressourcenausstattung, sondern wir haben eine fragwürdige Ressourcenfixierung. Und er beginnt sein wunderbares Buch, von dem ihr vielleicht schon einmal gehört habt, weil das enorm für Aufsehen gesorgt hat, das ist das Buch Resonanz. Also wir verdanken Hartmut Rosa, dass wir heute alle so von Resonanz reden. Und er beginnt dieses Buch mit einer wunderbaren kleinen Geschichte. Und es ist die Geschichte von Gustav und Vincent. Beides sind Studenten der Kunst, beide sind Maler. Und beide erfahren an einem Tag, dass da ein Malwettbewerb ausgeschrieben ist. Jetzt erzählt Hartmut Rosa die Geschichte und sagt, ja, der Gustav, der setzt sich jetzt hin und überlegt, habe ich denn auch das, was ich brauche, um jetzt ein richtig tolles Bild zu malen? Und er geht hin und guckt die Farben und die Pinsel und die Staffelei und die Leinwand und alles. Und er macht sich auf die Suche. Wo gibt's das Beste? Wo kann ich mich noch verbessern? Wo muss ich das noch optimieren? Und er ist also eifrig unterwegs. Vincent liest von dem Malwettbewerb. Und in dem Moment, wo er von dem Malwettbewerb liest, findet er in seiner Tasche so ein zerknülltes Papier, das macht er nochmal so ein bisschen flach und dann holt er so aus seiner Tasche so einen Bleistift und er fängt sofort an und hat die ersten Ideen und macht da so eine Skizze und los geht's. Und Hartmut Rosa erzählt die Geschichte und sagt, überlegt mal, wer diesen Malwettbewerb vielleicht eher gewinnen wird. Und er sagt, es ist wohl eher Vincent, weil der Gustav ist so fixiert auf die Verbesserung seiner Ressourcen, aber als der Abgabetermin gekommen ist, hat er gar keine Zeit mehr zu malen. Und Hartmut Rosa fragt die LeserInnen seines Buches, wann hören wir endlich mal auf, unsere Lebensressourcen zwanghaft zu verbessern, zu steigern, zu optimieren? Wann fangen wir denn endlich mal an mit Leben? Man ist erinnert an das Gleichnis vom reichen Kornbauern. jetzt ist genug, meine Seele, die Scheunen sind voll. Nein, dein Leben ist vorbei. Das Leben in all seinen Zügen, seinen Höhen und Tiefen und seiner Komplexität auszukosten, wird zum zentralen Streben des modernen Menschen. Mehr macht glücklicher, mehr erleben macht glücklicher, mehr Urlaub machen können, mehr Wohlstand, sich mehr leisten können, mehr konsumieren, mehr kommunizieren, mehr Kontakte, mehr Fitness und. Mehr macht glücklicher und das Leben intensiver zu erleben, macht glücklicher, ist ein erfülltes Leben, so sagen wir. Und Hartmut Rosa macht immer wieder auch einen kleinen Schwenk in den Bereich der Religion und des Glaubens. Und er sagt, eine Gesellschaft, die die Verheißung des ewigen Lebens nach dem Tod verloren hat, ist dazu gezwungen, ein ewiges Leben vor dem Tod erleben zu müssen. Und ewiges Leben vor dem Tod bedeutet genau, tja, wie kriegst du das hin? Wie kriegst du das hin? Du hast eine begrenzte Lebenszeit. Jetzt machst du dich auf die Reise und sagst, meine Lebenszeit ist begrenzt. Ich will so viele Erlebnisse machen wie möglich. Ich habe da eine ganze Bucketlist an Sachen, die ich unbedingt erleben möchte. Und du stellst fest, es gibt eine klaffende Lücke zwischen möglichen und verwirklichten Erlebnissen. Warum ist das so? Weil wir in einer Welt leben, die dir jeden Tag neue Möglichkeiten gibt, dein Leben zu erleben. Das heißt, die Optionen wachsen schneller, als du sie aberleben kannst. Das ist das Interessante. Das Wachstum, die Beschleunigung, die Innovation läuft so rasant, dass wir nicht in der Lage sind, zu sagen, ich habe so viele Möglichkeiten, mein Leben zu erleben und zu gestalten. Ich arbeite die jetzt mal alle ab. Nee, kommt nie. Der Abstand wird immer größer. Jetzt reagieren wir genau darauf, wie ich das eben schon beschrieben habe. Wir steigern unsere Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit. Wir machen in einer Stunde einfach mehr. Wir erleben einfach mehr. Wir fahren in 14 Tagen Urlaub, nicht nur an einen Ort, wo wir verweilen und bleiben und zur Ruhe kommen, sondern wir fahren an drei Orte oder wir teilen es vielleicht sogar auf. Statt einmal 3 Wochen Urlaub zu machen, ist es prickelnder und interessanter, wenn du dreimal eine Woche Urlaub machst zum Beispiel, weil du dann mehr erlebst. Ne? Wir haben eine Überlappung, eine Gleichzeitigkeit verschiedener Erlebnisse und das ist in der Tat wie ein Rausch, wie eine Sucht. Mehr und schneller führt zu Lebensglück. Ich hoffe, ihr habt das alle schon mal erlebt. So Tage, wo du durchs Leben rauschst und du nimmst alles mit und du saugst das in dich ein und du denkst, wow, was ist das toll, dass ich im 21. Jahrhundert geboren bin. Das Leben bietet mir so viele Möglichkeiten und ich lebe in der Schweiz und ich kann das alles verwirklichen und erleben. Das ist ja unfassbar. Ja, das ist unfassbar, das ist auch schön. Aber es hat eben auch eine Kehrseite und wir nähern uns jetzt genau dieser Kehrseite. Der zweite Motor, den Hartmut Rosa angibt, ist ein sozialer Motor und es ist die Marktlogik und der Wettbewerb. Also, alle diese Ressourcen, die müssen verteilt werden. Das Geld. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? All das hier wird verteilt. Ja, wie wird das denn verteilt in unserer Gesellschaft? Es gab mal Gesellschaften, da wurde das anders verteilt, als das heute der Fall ist. Wir verteilen das heute nach der Logik des Marktes und im Modus von Wettbewerb und Konkurrenz. Was bedeutet das? Die Zuteilung von Ressourcen, von Gütern, all das erfolgt in einem Wettbewerb. Da ist eine neue Stelle ausgeschrieben. Und das ist eine Stelle, die bietet dir mehr Möglichkeiten, vielleicht gewisse Privilegien, die bietet dir sozialen Status und Anerkennung. Ja, jetzt wird's interessant, wer die Stelle bekommt. Das wird im Modus des Wettbewerbs. Wie kriegst du denn die Aufmerksamkeit auf Instagram, im Internet, in den Social Media? Leute, das ist Wettbewerb. Welche Nachrichten werden denn am meisten gekauft, gelesen und geklickt? Naja, die am schnellsten kommen. Die am ersten dabei sind und haben es online oder so. Das Prinzip des Wettbewerbs ist die Leistung. Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit. Jetzt sind wir wieder bei der Zeit. Und das bedeutet, wenn das stimmt, dann ist auch hier, wenn wir Zeit sparen und wenn wir uns beschleunigen, dann haben wir bessere Chancen, den Wettbewerb zu gewinnen. Unsere Wettbewerbsfähigkeit steigert sich. Ob du eine tolle Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner bekommst, naja, also das wird heute, keine Ahnung, wie das verteilt wird, wie das zustande kommt, aber geh mal lieber ins Fitnessstudio und mach dich mal schön und mach dich mal fit. Die Konkurrenz schläft nicht, Leute. Wachstum, Beschleunigung, Innovationsverdichtung, das sind die strukturellen Dynamisierungsimperative, so nennt Hartmut Rosa das. Die Wettbewerbslogik führt zu einer schrankenlosen Dynamisierung aller konkurrenzförmig organisierten Gesellschaftssphären. Stets gilt es, ein klein wenig mehr zu leisten und dafür mehr Energien zu investieren als der Konkurrent. Meine Güte, wieso habe ich hier so viele Fehler drin? Da muss die KI nochmal drüber, oder? Es ist ja schrecklich, was ist denn da passiert? Und der Konkurrent, der muss dann seinerseits nachziehen, ne? Also ich glaube, wir brauchen nicht mehr Beispiele, um das nachzuvollziehen. Was treibt uns an? Mehr macht glücklicher, ein sozialer Motor, Wettbewerb, ein kultureller Motor, es gibt nur dieses Leben. Ich habe es eben nochmal anders, einfach nur zwei Motoren, ne? Kann man aber auch so aufteilen, das ist letzten Endes egal. Jetzt wird es total spannend. Wir dachten doch einmal, dass wir aufgeklärte Menschen sind, dass wir vernünftige Menschen sind, dass wir mit Hilfe der Vernunft eine Gesellschaft schaffen können, in der Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit wirklich entstehen. Wir dachten, dass wir an einem Projekt beteiligt sind, ein Projekt, was wir Moderne genannt haben. Und wir wollten die Welt moderner machen, damit die Menschen in der Welt ein gutes, erfülltes, ein gelingendes Leben leben können. Der Mensch nach diesem Selbstverständnis ist das Subjekt eines Projektes. Wir gestalten Geschichte. In der Tat, wir werden in gewisser Weise Schöpfer unserer selbst. Und ich meine das total positiv. Es ist doch gut, dass wir heute entscheiden können, welchen Beruf wir wählen und wie wir leben wollen und so weiter. Das ist doch eine wunderbare Gabe, die uns dazugespielt wird. Wir haben eine unüberschaubare Fülle von Optionen, was wir alles machen können und wie. Und wir haben eine große Wahlfreiheit, alles äußerst verheißungsvolle Dinge. Und so machen wir uns auf den Weg, ein Projekt. Und so entsteht eine Gesellschaft, die Gesellschaft, wie wir sie heute nennen, Spätmoderne, Nachmoderne, ist jetzt egal für heute Abend, streiten sich die Soziologen. Und jetzt geschieht etwas Eigenartiges. Diese Gesellschaft, die wir erschaffen, die wirkt auf uns zurück. Und urplötzlich wird aus denen, die ein Projekt gestalten worden wird, das sind Getriebene in einem Prozess. Und dieser Beschleunigungsprozess, dieser Beschleunigungszirkel, den ich aufgezeichnet habe, ja, der läuft ab, ohne dass wir da irgendetwas zusagen. Jetzt in diesem Moment haben wir einen hochbeschleunigten Finanzaustausch über den ganzen Planeten. Und wenn das Internet oder die Bank, die Internetverbindungen und die digitalen Autobahnen bei den Banken nur um eine Millisekunde schneller werden, verdienen die damit im Nu Millionen und Milliarden an Schweizer Franken mehr. Das sind Systeme, da blickt niemand mehr wirklich durch, da greift niemand mehr ein. Die werden teilweise, die können nur noch von Hochgeschwindigkeitscomputern gesteuert werden. Das sind alles Systeme, die spielen sich hinter dem Rücken der Akteure ab. Das nur mal so als ein Beispiel. Das heißt, wir erschaffen uns eine Welt, die ist so schnell, dass wir nicht mehr hinterherkommen. Statt die Geschichte zu gestalten, sind wir Gehetzte in Zeitnot. Oder hat irgendjemand von euch noch den Eindruck, dass die Politik unser Leben gestaltet? Man hat doch den Eindruck, die kommen nicht mehr hinterher mit der Gesetzgebung. Gibt es für Drohnenflüge in der Schweiz oder in Deutschland eine ordentliche Gesetzgebung? Also so rasant, wie sich unser Leben verändert und weiterentwickelt, wir kommen mit den Gesetzgebungen nicht mehr hinterher. Da wird eine Kapsel erfunden, in der du toll sterben kannst, und die Gesetzgebung hat einfach Lücken für sowas. Also hochinteressant ist das zu beobachten, ne? Das geht uns in vielen Bereichen so. Wer von euch kommt noch hinterher mit, was weiß ich, mit... Wer von euch kann mir das Rentensystem erklären? All diese Prozesse. Ne? So, also, ich kürze das hier ab. Aus dem Schöpfer seiner selbst wird ein erschöpftes Selbst. Aus der Optionenfülle werden Verpassensängste. Was ist, wenn sich die Optionen, die Möglichkeiten, dein Leben zu leben und zu erleben, so rasant steigern, dass du das nicht mehr überblicken kannst? Und was ist, wenn du jetzt die falsche Entscheidung triffst? Nina Power, eine ganz tolle Journalistin bei der Zeit, die hat vor vielen Jahren ein Buch geschrieben, Wir haben keine Angst, Gruppentherapie einer Generation. Und sie sagt, der Segen unserer Generation war gleichzeitig auch immer ihr Fluch. Wir sind gelähmt von der uns fertig machenden Angst, im Heute eine Entscheidung zu treffen, die das vollkommene, perfekte Morgen unmöglich macht. Die ältere Generation sitzt vor der jüngeren Generation und sagt, das Leben liegt vor dir, guck dir an, was du werden kannst, alles von A bis Z. Jetzt triff doch mal eine Entscheidung, auf geht's, los, Segel setzen, raus. Und wir verstehen nicht, dass die gelähmt sind von einer Angst, die beste Option zu verpassen. Nur schon die beste Option des Abends. Habt ihr auch schon mal die Netflix-Optionen gecheckt, um dann nach einer Stunde festzustellen, dass der Spielfilm, den du gefunden hast, jetzt leider zu lange dauert, damit du noch früh genug ins Bett kommst, um morgen früh zur Arbeit wieder aufzustehen? Das meine ich. Wir checken das, wer weiß wie lange, und haben Verpassensängste. Die Wahlfreiheit hier, dass wir alles wählen können, eben dann Entscheidungsängste. Ich habe das gerade ausgeführt. Das bedeutet, Hartmut Rosa sagt, das, was mal eine Verheißung war, yes, wir sind schnell unterwegs, wir verbessern, wir optimieren, wir steigern uns. Wir sind kreativ, wir kommen ständig mit Neuem. Das war mal eine Verheißung, und diese Verheißung wird jetzt nicht mehr als Verheißung, sondern als Zwang von uns erlebt. Hartmut Rosa sagt, das ist der Zustand des rasenden Stillstandes. Weil das Krasse ist jetzt Folgendes. Habt ihr euch jemals überlegt, da kommt die Nachricht, die Wirtschaft in der Schweiz wächst dieses Jahr nur um, was sind die Zahlen, ich habe sie gerade nicht im Kopf, keine Ahnung. Also das Wachstum ist um 0,5% zurückgegangen. Und alle sehen die Apokalypse auf uns zukommen. Die Schweiz wächst nicht mehr. Die Schweiz geht unter. Und ich denke mir, was soll denn noch wachsen in der Schweiz? Wollen wir jetzt anstatt alle 5 Jahre, alle 2 Jahre ein Auto kaufen und leasen? Haben wir doch kapiert, dass das nicht funktioniert. Wollen wir noch mehr Nachrichten konsumieren? Viele Leute vermeiden Nachrichten, weil sie merken, ich werde blöd in der Birne, ich werde depressiv. Was wollen wir denn noch wachsen lassen, bitteschön? An vielen Stellen ist Wachstum völlig absurd, macht überhaupt keinen Sinn, macht auch überhaupt nicht glücklicher, sondern macht tatsächlich nur Stress. Oh, aber warum müssen wir wachsen? Weil irgendwo in der Welt die anderen Länder auch wachsen und die machen die Millionen. Und wenn wir nicht wachsen, wenigstens genauso schnell wie die oder ein bisschen, dann kommen wir in der Schweiz ins Hintertreffen und verlieren unseren Wohlstand. So denken wir. Wir sind so besessen von diesem Denken. Wir sind so fantasielos geworden. Wir können uns gar kein anderes Leben mehr vorstellen. Das bedeutet, um zu überleben, um überhaupt den Status quo zu halten, da kannst du heute nicht sagen, ich mache jetzt Pause. Ist doch gut, wie wir in der Schweiz leben. Es geht uns doch, okay, es gibt Ausnahmen. Es gibt wirklich Ausnahmen. Es gibt arme Menschen, es gibt wirklich, das möchte ich jetzt nicht. Aber insgesamt, finde ich doch, weltweit, hätten wir in der Schweiz doch allen Grund zu sagen, boah, wir sind mal dankbar, dass es uns so gut geht. Komm, wir drücken mal die Pause-Taste, wir chillen jetzt mal runter und wir lassen das mal so laufen, wie es jetzt läuft. Nee, das können wir nicht tun, weil Stillstand ist Rückschritt. Unser Wohlstand wird unter Umständen draufgehen, so sagt man uns. Also, und das meint Hartmut Rosa mit diesem tollen Wort, rasender Stillstand. Ja. Ich habe das hier nochmal durchdekliniert, nochmal für die persönliche Ebene. Links. Diese wunderbaren Möglichkeiten, die wir haben. Und ich meine das wirklich ernst. Das ist alles ein Wahnsinnssegen, ein Geschenk. Wähle, wer du sein willst. Ihr Lieben, ich finde das gut, dass einem Mädchen, einem Jungen oder wem auch immer heute nicht mehr gesagt werden kann, wer du bist. Sondern dass wir in einer Gesellschaft leben, wo du das rausfinden darfst, wer du bist und was zu dir passt. Das ist ein toller Freiheitsgewinn. Wähle, wie du dich lebst. Wähle deinen Lebensentwurf. Wähle, was für dich richtig gut und wertvoll ist. Also wähle auch dein Orientierungssystem. Das ist auch toll, wenn Leute heute sagen, nö, mehr Reichtum bringt mir gar nichts, ist für mich nicht wertvoll, ich orientiere mich woanders, ich reduziere. Wähle, durch welche Erlebnisse und mit welchen Menschen du dich deiner von dir gewählten Identität vergewissern willst. Also welche identitätsstiftenden Erlebnismuster oder welche Erlebnismilieus wählst du? Also du machst dich ja auf den Weg und sagst, oh, ich glaube, das ist mein Lebensentwurf und jetzt musst du ja ausprobieren, funktioniert der? Das heißt, du musst das mal erleben und dann checken, ist das jetzt richtig? Fühlt sich das für dich gut an? Wähle die Kriterien, nach denen du dein Leben bewertest. Und das große Kriterium heute ist, fühle ich mich authentisch? Bin ich bei mir selbst? Ist das stimmig für mich? Bin ich da in Resonanz mit mir selbst? Das genügt aber nicht. Du musst heute ist es wichtig, dass du dein Leben inszenierst und dass du demonstrierst, dass du ein erfülltes, gutes Leben hast. Das bedeutet Anerkennung durch Performance. Heinz Bude schreibt in seinem Buch Gesellschaft der Angst, Performance ist das Zauberwort heute. Ja? Also heute gilt nicht mehr Leistung, sondern das Wichtigste heute ist die Performance. Was ist Performance? Die Person muss sich, um sich soziale Geltung zu verschaffen, irgendwie in Szene setzen. Das heißt, sie ist aufgefordert, bekannte Rollenelemente so zu kombinieren, dass ihr ein bemerkenswerter Auftritt vor einem aufmerksamen Publikum gelingt. Ne? Das versuche ich ja hier gerade auch. Dass ich hier ein guter Performer bin und dass sie alle sagen, Mensch, was ist das, ein toller Theologe. Und dass sie dann auf unsere Homepage klicken, dass ihr dann auf unsere Homepage klickt und so. Ne? So läuft das Spiel. Okay. Aber wir haben es eben gesehen, das kann ein Wahnsinnsstress werden. Gut, das überspringe ich. Das wäre noch ein weiterer Soziologe, Andreas Reckwitz. Er sagt, Singularisierung, wir sind in einer Gesellschaft der Singularitäten, so der Titel seines Buches. Und er sagt, Singularisierung hat nichts, ist mehr als Selbstständigkeit und Selbstoptimierung. Zentral ist ihr das komplizierte Streben nach Einzigartigkeit und Außergewöhnlichkeit. Also jeder von uns möchte heute einzigartig sein. Und ja, das wird total witzig. So viele Menschen haben mittlerweile Tattoos. Weil ein Tattoo macht dich wirklich in der Body am Strand, das macht dich irgendwie einzigartig. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo du vielleicht sogar einzigartiger bist, wenn du kein Tattoo mehr hast. Ne? Also total interessante Prozesse sind das. Das sind Zahlen aus Deutschland. Die Techniker Krankenkasse und andere, für die Schweiz gibt es ähnliche Zahlen und die sehen auch ganz ähnlich aus. Die untersuchen immer, was sind die Hauptgründe dafür, dass Erwerbstätige krankgeschrieben werden für die Absenzen am Arbeitsplatz. Und das sind jetzt nicht die absoluten Zahlen. Also ich glaube, in den absoluten Zahlen sind die häufigsten Erkrankungen immer noch Krankheiten des Atmungssystems und ich glaube, hier so, oh, ich habe Rücken. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Grund, dass Menschen arbeitsunfähig werden und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt bekommen. Was uns aber interessiert ist, wie entwickelt sich das, seitdem man das misst? Das misst man nach einem bestimmten System seit 2000, ist also noch gar nicht so alt. Und in den letzten 23 Jahren gehen die psychischen Erkrankungen durch die Decke. Wir haben natürlich durch Corona und durch die Häufung der Atemwegserkrankungen hier einen irrsinnigen Sprung nach oben. Aber das, was absolut bedenklich ist und wo alle in Politik, im Gesundheitswesen und wo auch die Wirtschaft Alarm schlägt, ist, dass sie sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen Schwierigkeiten haben, dieses hochgezüchtigte, beschleunigte, verdichtete Leben, wo denen alles zu viel wird, die kriegen das nicht mehr unter die Füße. Die werden krank, die werden so krank, dass sie nicht mehr arbeiten können. Und wir haben heute tolle Bewegungen. New Work heißt eine Bewegung, wo sich Firmen und ArbeitgeberInnen Gedanken darüber machen, wie können wir die Mental Health, die psychische Gesundheit unserer ArbeitnehmerInnen, wie können wir die fördern, was können wir dazu beitragen, dass die erst gar nicht in der Psyche erkranken. Also das ist erschreckend. Ne? Und Hartmut Rosa sagt, das ist letzten Endes ein Ergebnis der Beschleunigung der Zeit, dieser pandemischen Zeitknappheit, mit der wir es heute zu tun haben. So, das war mein Versuch, uns ein wenig nahe zu bringen. Wie kommt es, dass die Zeit zu unserer Feindin geworden ist? Wie kommt es, dass wir die Zeit als etwas erleben, was irgendwie bewältigt werden muss, was gemanagt werden muss. Und ich dachte, ich öffne jetzt, bevor ich noch ein paar Impulse gebe, ja, was könnte denn eine Lösung sein für unsere Zeitnot und Probleme? Ich dachte, ich öffne mal hier fürs Plenum. Lasst uns mal zusammentragen, welche Redewendungen kennt ihr, wo wir sagen können, bis in die Sprache hinein hat sich das sozusagen kulturell verfestigt. Bis in die Sprache hinein können wir feststellen, die Zeit ist unsere Feindin. Was kennt ihr da für Ausdrücke, für Sprichwörter? Wollen wir mal zusammentragen? Ich habe keine Zeit. Sag nochmal. Ja, ich bin leider schwerhörig. Es liegt nicht am Dialekt, sondern ich habe jetzt auch noch dummerweise mein Hörgerät verloren. Im Zug liegen lassen und deswegen höre ich jetzt noch schlechter als sowieso schon. Also wenn ich nachfrage, okay, Zeit ist Geld, genau, was noch? Die Zeit rennt mir davon. Ich muss noch schnell. Ich komme gleich. Den letzten beißen. Und ihr habt im Schweizerdeutsch, oder wir haben im Schweizerdeutsch ein wunderbar, ich mag das so sehr. Das Schnelle. Genau. Das wäre so die schweizerdeutsche Version von Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder? Habt ihr noch weitere? Also aus dem Deutschen kenne ich noch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja? Schon wieder 5:05, ja? Ja, ja, interessant. Damit wird dieser Unterschied deutlich zwischen der quantitativen Zeit, die wegtickt, und dem qualitativen Erleben von Zeit, worum es heute Abend geht. Ganz genau, sehr schön, vielen Dank. Ja, ich habe noch, ich stehe im Wettlauf gegen die Uhr. Oder krieg mal dein Zeitmanagement in Ordnung. Oder ich habe, bitte? Ja. Die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern.
Und in der Industrielogik dieses Just in Time, wenn die Zeit so gemanagt werden muss und alles greift, dann gescheit ineinander. Mhm.
Wenn es um Entscheidungen treffen geht, sagen uns viele Leute, die uns da helfen wollen, bei Zeitmanagement sagen, triff lieber eine Entscheidung rechtzeitig und zügig und schnell. Selbst wenn sie falsch ist, kann das besser sein, als wenn du jetzt eine etwas bessere Entscheidung triffst, aber dafür endlos lange brauchst. Das finde ich auch eine unglaubliche Beschleunigung, ne? Ja, natürlich. Also, bleibt mal sensibel, wo in der Werbung, wo in solchen Sprichworten wir einfach feststellen, wir sind wie in unserer Kultur, in unserer Gegenwartskultur, ist es, das liegt wie in unserer DNA, dass wir die Zeit als eine Feindin empfinden und erleben. Also ich habe jetzt 20.29 Uhr. Ist es in Ordnung, wenn wir uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen und so ein paar Impulse? Ich versuche das ein bisschen suffisant zu machen, da könnte man jeweils extrem viel zu sagen. Aber wisst ihr, warum ich mich auch bewusst entschieden habe, das, was jetzt kommt, ganz schlicht und schlank zu halten? Es ist nämlich dasselbe wie mit Zeitmanagement. Hartmut Rosa ist gegenüber dem Zeitmanagement sehr vorsichtig. Weil er sagt, das ist ja das Problem, du kannst deine Zeit sehr wohl besser managen. Und am Ende des Tages hast du vielleicht eine Stunde übrig. Die spannende Frage ist, was machst du mit der Stunde? Du wirst diese Stunde wieder nehmen und wirst in diese Stunde wieder neue Dinge reinpacken, die dir kommen. Also durch gutes Zeitmanagement, also ich habe nichts gegen gutes Zeitmanagement, aber ab einem gewissen Punkt ist gutes Zeitmanagement Öl ins Feuer der Zeitverknappung und der Beschleunigung unseres Lebens. Obwohl es durchaus auch sehr gut sein kann, dass wir mal uns Zeitmanagement angedeihen lassen, mir passiert das zum Beispiel so oft, oh, ich habe keine Zeit. Und warum? Ich sehe die Aufgaben vor mir und die Aufgaben sind vor mir wie ein riesiger Berg. Und weil sie vor mir sind wie ein riesiger Berg, schiebe ich sie auch ständig vor mir her. Das heißt, der Schneepflug, den ich da vor mir herschiebe, da ist immer mehr Schnee vorne weg und ich komme überhaupt nicht mehr vorwärts. Und ich werde immer langsamer. Und wenn ich immer langsamer werde, läuft die Zeit noch mehr davon, ne? Und da tut es oft tatsächlich gut zu sagen, nee, ich mache mir jetzt mal Zeitmanagement und ich überlege jetzt mal, Mensch, jetzt ist das dran, das dran, das dran, das, dafür brauche ich ungefähr so viel, so viel, so viel. Und urplötzlich, wenn du dich auf den Weg machst, stellst du fest, Also so schlimm ist es ja gar nicht. Also oft hat unser Zeiterleben und auch die Aussage, oh, ich habe so wenig Zeit, oh, ich bin so gestresst, oh, ich habe noch so viel zu erledigen, hat einfach auch damit zu tun, dass wir fragwürdige Emotionen haben gegenüber dem, was wir alles zu erledigen haben. Und das könnte man ja auch ein bisschen angehen. Ich möchte ein paar spirituelle, ein paar theologische, ein paar ja, glaubensmäßige Dinge hier einstreuen. Ich finde, wir brauchen Abstand von dieser Art zu leben. Wir können ja nicht hergehen und sagen, so, ich höre jetzt auf, ich mache jetzt ein entschleunigtes Leben. Wir sind alle ja mehr oder weniger von dem betroffen, worüber wir heute sprechen. Und ich finde, Humor ist doch eine tolle Weise, wie wir Abstand gewinnen können und einfach mal uns anschauen und auch großzügig anschauen und mal lächeln oder herzhaft lachen und sagen, jo, ich bin heute neben der Spur, ist schön da. Oder das da oben, ich liebe diese langen Sonntagsspaziergänge, war schon im Bad, ich kam am Kühlschrank vorbei, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Sofa und weißt du was, Wetter spielt auch mit. Ne? Hey, so chill die Bass und das ist in Ordnung. Ich hab mir da mal Gedanken gemacht, und hab da mal gesagt, oh meine Güte, also bei dieser Zeitknappheit meines Lebens, da hilft nur noch beten. Beten, wie Jesus uns gelehrt hat, Zeit unsere ohne Himmel. Geheiligt werde dein Management, dein Speed komme, deine Verdichtung geschehe bei der Arbeit, so auch in der Freizeit. Unseren Adrenalinschub gib uns heute und vergib uns unsere Vergeudung, wie auch wir vergeben deine Knappheit und führe uns nicht in die Langeweile, sondern erlöse uns vom Erlebnisloch, denn dein sind die Märkte und das Maximum und das Multitasking von nun an ewig online, Login. Ja, manchmal hilft nur noch beten, ne? Wir machen uns ehrlich. Ein altes Wort, wir tun Buße. Die Theologin Dorothee Sölle hat mal gesagt, Buße tun, dann nimmst du das Recht in Anspruch, eine andere sein zu dürfen. Was heißt es? Hände hoch. Wer von euch hat das wirklich schon mal erlebt? Dass du sagst, ich muss aber zuerst noch das und dann noch das und dann will ich das und dann das und dann das und dann das. Und wenn ich dann und dann bin ich glücklich. Wer hat das von euch schon mal wirklich ganz tief und dauerhaft erlebt? Ich würde es uns ja gönnen. Ich glaube, wir haben das auch alle in kleinen Episoden durchaus schon mal erlebt, dass du sagst, oh, heute Abend, ich bin verabredet mit einer Freundin und die Flasche Wein ist schon da und irgendwas Gutes gebacken ist und jetzt geht's los und du erledigst alles auf deiner To-Do-Liste und dann kommt wirklich dieser tolle Moment und es ist ein wunderbar erfüllter, gechillter Abend, absolut. Aber so viele Menschen berichten und sagen, ich dachte, wenn ich die Karriere mache, dass ich dann wirklich sagen könnte, so jetzt. Nee, es fühlt sich überhaupt nicht glücklich an. Ja? Ich dachte, wenn ich mehr Kohle auf dem Konto habe, es funktioniert fast nie, würde ich sagen. Und das hieße für mich, ein wenig auch sich ehrlich zu machen und zu sagen, will ich so weiterleben oder will ich umkehren, will ich Buße tun, will ich das Recht in Anspruch nehmen, dass ich eine andere sein darf. Wir gönnen uns Zuspruch. Hier hätte ich jetzt, wenn ich mehr Zeit hätte, hier hätte ich jetzt mit euch die Schöpfungsberichte angeschaut. Der Clou der Schöpfungsberichte ist folgendes. Gott sprach, es werde Licht, es werde, dann heißt es immer, und es geschah, dann heißt es immer, und Gott sah und Gott bewertete, es war gut. Und dann ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und ich denke, hey, alter Falter, du bist Gott. Machst du Pause? Wieso hört er auf? Was ist denn hier los? Der allmächtige Gott, der allwissende Gott, der könnte mit dem Finger schnippen und die Welt wäre da, boom. Der nimmt sich Zeit. Gott nimmt sich in der Erschaffung der Welt Zeit. Ich finde das ziemlich ungöttlich, ein Skandal eigentlich, ne? Und dann macht er weiter und das geht so langsam und dieser Schöpfungsbericht, das ist so öde, so langweilig. Ich denke echt, mach mal vorwärts, Gott. Du hast doch alle Möglichkeiten, also jetzt mal diesem Geheimnis nachzuspüren. Warum nimmt Gott sich Zeit? Die Antwort wäre, weil Gott die Welt liebt, weil er sie aus Liebe erschafft. Und Liebe kann das, was sie liebt, nicht beschleunigen. Wenn du einen Menschen liebst, kannst du das nicht beschleunigen, du kannst das nicht zwingen. Du gibst dem, was du liebst oder dem Menschen, den du liebst, immer Zeit, damit die sich in ihrer Weise einschwingen können auf die Liebe und antworten können. Und deshalb macht Gott im Schöpfungsbericht auch nicht alles alleine. Wir Menschen sind nicht geschaffen, es werde der Mensch, sondern da ist schon etwas gewachsen und entstanden und dann formt Gott und an einer Stelle sagt er sogar, jo, die Erde bringe hervor. Ne? Er delegiert das so ab an die Erde. Ich finde das so herrlich. Gott lässt sich Zeit. Und jetzt möchte ich zugespitzt auf dich ein Evangelium formulieren heute Abend. Wenn das stimmt, dann musst du in den Augen Gottes jetzt noch nicht die sein, die du einmal sein wirst. Wenn das stimmt, musst du jetzt noch nicht alles können, was du einmal können wirst. Du musst jetzt und heute und morgen und in diesem Jahr noch nicht alles erleben, was es zu erleben gibt. Du darfst üben, du darfst scheitern, du darfst es verdatteln, du darfst von Neuem anfangen, du darfst Zeit verschwenden. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und auch der vom Himmel gefallen ist, war auch kein Meister in dem Sinne, dass er nichts lernen musste. Das Neue Testament sagt ganz deutlich, auch Jesus hat gelernt, er brauchte Zeit, um zu sich zu finden, um ins Leben zu finden. Ich finde das so etwas Befreiendes, dass der christliche Glaube von einem Gott weiß, der sich Zeit gelassen hat. Und in dem Moment, wo Gott sich Zeit lässt, entsteht ja eigentlich erst die Zeit als Geschöpf. Und übrigens, es ist das erste Geschöpf, was Gott heiligt, den Schabbat, diesen ominösen siebten Tag. Und an einer Stelle in den fünf Büchern Mose heißt es, und Gott hat Atem geholt, er hat durchgeschnauft von allen seinen Werken am Schabbat. Also das wäre eine total verheißungsvolle Spur, das weiter zu verfolgen. Wir schärfen unser Bewusstsein. Meistens braucht das Schöne Zeit. Und deswegen nehme ich mir jetzt die Freiheit, habe ich einen Whisky-Fan oder eine Whisky-Fanin hier in der Mitte? Du magst Whisky? Ich habe leider kein richtiges Verkostungsglas dabei, aber ich spendiere dir einen. Ach. Und zwar haben wir vom Entwickler unserer Homepage diesen Whisky geschenkt bekommen und der ist richtig teuer. Der ist richtig teuer. Leute, der war 31 Jahre im Eichefass. 31 Jahre. Das Ding musst du leidenschaftlich in Ruhe lassen. 31 Jahre. Lass die Finger davon. Hol den nicht und drängel den auch nicht. Okay? Es ist ein Cask Strength, also es ist eine Fassabfüllung. Ich glaube, der liegt bei 56, 57 Volumenprozent, damit... Ja, das ist der Knüller, Leute, also... Jetzt sag mal ganz ehrlich, er muss dir ja nicht schmecken, ne? Er muss... Also ich bin auch nicht der Wahnsinns-Whisky-Experte. Ich habe, glaube ich, ein bisschen so eine Begabung, Geschmäcker zu erkennen. Und als wir den aufgemacht haben, ich war geflasht. Ich denke, so, was wollte ich durch dieses kleine Zwischenspiel hier zeigen, Leute? Ist es uns nicht bewusst, dass die schönsten, dass die erfüllendsten Dinge unseres Lebens einfach Zeit brauchen? Dass sie wachsen müssen, dass sie reifen müssen? Und was wächst und reift, macht halt keinen Lärm? Ist uns das nicht zutiefst bewusst? Lasst uns unser Bewusstsein immer wieder füttern. Und ich fütter mein Bewusstsein eben, ich, als Theologe bin ich ja ständig am Denken und am Reden und am Labern. Ne? Deswegen brauche ich Sinnlichkeit. Ich brauch etwas Richtiges. Ich brauche so ein Whisky. Und das ist für mich, ich habe mal eine Whisky Spirituality geschrieben auf reflab.ch. Ne? Und da bin ich diesem Geheimnis nachgegangen. Ja, die Zeit zerrinnt uns manchmal zwischen den Fingern, ihr Lieben. Aber was ist, wenn du Zeit schmecken kannst? Ich glaube, das ist Geschmack von Zeit hier, ja? Und deshalb genießt die Dinge eures Lebens, die herangereift sind. Und sei es nur das 7 Minuten gezapfte Pilz oder sei es das selbstgemachte Sauerkraut, was du nach so und so vielen Wochen, Monaten aus dem Tonkrug holst, sind es die eingemachten Zwetschgen. Leute, lasst uns das alles genießen. Lasst es uns genießen, wenn wir ins Konzert gehen und die haben monatelang geübt dafür. Ich finde das so toll, dass uns der Schöpfer solche Dinge gegeben hat. Sehr gut, jetzt, okay, ich mache jetzt auch gleich Schluss. Wollen wir noch gucken, was noch so dabei ist. Andere Metaphern für die Seele. Ich habe mir in den letzten Jahren angewöhnt, dass ich einmal im Jahr ins Schweigen gehe. Ich komme komplett zur Stille. Ich musste das auch erst lernen. Und dann ist es immer ein Ritual. Dann hole ich mir ein 1/4 Liter Wein. Das ist ja nicht viel. Manchmal sind es auch 2/4. Von dem Weinberg, in dem ich da gerade sitze. Das ist das Haus der Besinnung im Markgräfler Land, Freiburg im Breisgau. Und dann mache ich mir das Feuer an und dann sitze ich den ganzen Abend still vorm Feuer und warte darauf, bis sich Glut gebildet hat. Ich liebe Glut. Warum? Weil mein Leben, vielleicht merkt ihr das, so wie ich hier jetzt auf euch wirke, so meine Aura, ne? Mein Leben ist hochtourig, hochgezüchtet. Bei mir ist lodernde Flammen, bei mir ist Funkenflug. Das lieb ich, so bin ich gepolt. Es hat lange gedauert, bis dass ich die Sehnsucht in mir gespürt habe, ich wäre lieber auch Glut. Und das hilft mir, dass ich in die Glut gucke und dass ich dann meditiere und reflektiere und dass ich mir ich wäre gerne glühend. Und glühend ist eben nicht so schnell. Die braucht Zeit, um sich aufzubauen, die Glut und so weiter. Oder es schneit oben in den Bergen und irgendwann bleibt der Schnee das ganze Jahr lang liegen und dann kommt im nächsten Jahr neuer Schnee drauf und Firn und der verdichtet sich. Und irgendwann wird da Eis draus und irgendwann setzt sich diese Masse Eis in Bewegung. Es ist ein Gletscher. Das ist unfassbar langsam, Leute, aber die Schönheit, die dabei entsteht, das genießen wir doch, wenn wir in die Alpen fahren. Was ist es, wie wäre das, wenn du dein Leben als Gletscher verstehst, dass du sagst, so ruhig, aber so kräftig, also die können ja auch laut sein, aber normalerweise sieht man es ja nicht, wie sie sich bewegen. Ne? Also neue Metaphern für die Seele. Das überspringe ich, da geht es um ein qualitatives Erleben von Zeit. Kairos, das ist der goldene Moment. Kronos, das ist die Zeit, die uns zwischen den Händen zerrinnt. Die Gottheit Kronos frisst ihre eigenen Kinder auf. Das ist ein ganz schrecklicher Typ, mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Kairologisch, ein Gespür für den goldenen Moment. Den Kairos eines Geschehens zu erfassen, bedeutet ein Gespür zu haben für das, was an der Zeit ist. Für die Einmaligkeit des Augenblicks, der über das Gelingen oder Misslingen einer Handlung entscheidet. Ein kairologisches Zeitverständnis sensibilisiert für die spezifischen Eigenzeiten von Beziehungen und Ereignissen im menschlichen Leben. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, ich bin jetzt mit meinem Kind zusammen. Es ist jetzt die Zeit mit meinem Kind, das Handy bleibt deshalb aus. Der Fernseher wird auch abgeschaltet. Und ich bin auch nicht in Gedanken bei der Sitzung morgen. Ich spüre, jetzt ist es wichtig, dass ich ganz bei meinem Kind bin. Und das Spielen ist so eine wunderbare Praxis, wo du ganz eintauchst in diesen goldenen Moment, in diesen Kairos, wo du dich selbst und diesen elenden Speed des Lebens vergisst. Ich muss abbrechen. Wir drehen den Zeitpfeil. Ganz kurz. Zukunft hat im Lateinischen zwei Namen, Futurum. Futurum bedeutet aus der Vergangenheit über die Gegenwart gehen wir in die Zukunft. Wir in der Schweiz sind da super, wir analysieren die Vergangenheit, was haben wir für Fehler gemacht, was ist gut gelaufen. Dann denken wir darüber nach, in der Gegenwart setzen wir Handlungsziele und so weiter und dann geht's los in die Zukunft. Ne? So, wunderbar. Ist auch nicht falsch, aber der Zeitpfeil fliegt auch anders. Es gibt nämlich es gibt im Lateinischen auch ein Adventus. Und Adventus bedeutet das Ankommen. Das Ankommen. Menschen stehen vor ihrem Leben wie vor einem traurigen Abreißkalender und mit jedem Tag geht das Ding runter. Ne? Was ist aber, wenn Gott uns durch seinen Geist aus der Zukunft und mit den Möglichkeiten seines Reiches entgegenkommt, wenn er uns Möglichkeiten zuspielt, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es sie überhaupt gibt? Zeit auch nochmal völlig anders zu denken. Damit schließe ich ab. Ich lese jetzt einfach nochmal Rilke, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke und damit war es das dann auch. Es geht darum, dass wir wie gepolt sind. Es gibt Probleme und wir drücken sofort den Problemlösungsbutton. Ja, in vielen Bereichen ist das ganz wichtig, dass wir das auch machen. Thank God, dass wir viele Problemlösungsmöglichkeiten haben. Aber ich glaube, ihr wisst und ahnt genau wie ich, es gibt existenzielle Fragen und Herausforderungen. Da finden wir erstmal keine Antwort und keine Lösung. Und in einer unüberbietbaren Weise hat Rainer Maria Rilke an einen jungen Dichter, den Franz Xaver Kappus, Folgendes geschrieben. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht tränkt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Der Sommer kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Jetzt kommt's. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort hinein. Lasst uns als Kirche auch eine Gemeinschaft von Menschen sein, die den Mut haben, bestimmte Situationen auszuhalten miteinander, die den Mut haben, die Fragen gemeinsam zu leben und die getragen sind von der gegenseitigen Hoffnung, dass wir eines Tages in die Antwort hineingelebt haben werden. Ich danke euch für eure lange Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr einiges mitgenommen habt und dass wir jetzt noch Zeit haben, auch ein wenig ins Gespräch miteinander zu kommen. Vielen Dank.